Micro Europa.
Sounds
moderne, fiche,
terrific.
Micro Europa.
Sounds
comme moi,
comme eu,
like me.
Micro Europa.
Bringing young Europe together.
Wir feiern 50 Sendungen Mikro Europa hier aus Tübingen und ihr seid herzlich eingeladen, in der nächsten Stunde mit uns auf das Jubiläum anzustoßen. Wir wollen aber nicht nur mit euch feiern, sondern wagen auch einen Blick hinter die Kulissen der Mikro Europa Redaktion. Dorthin also, wo circa 15 junge Redakteurinnen und Redakteure Monat für Monat an neuen Sendungen tüfteln. Und da sind wir schon beim Thema unserer Jubiläumssendung. Ob Dampfmaschine, Ottomotor oder Auto, ob die Entdeckung der Röntgenstrahlung oder die Entwicklung der Antibabypille. Große Erfindungen werfen ihre Schatten voraus. Wir stellen euch heute skurrile, nützliche, leckere, faszinierende und sogar lebensrettende Erfindungen vor. Dass es nicht immer nur ums Geld geht, beweist uns Volkmar Kleinfeld, der filigrane und nützliche Aufsätze für Fotostative baut und das ganz zum Spaß. An der Uni Stuttgart tüfteln zwei Studententeams an der Entwicklung von echten Rennmobilen, mit denen sie dann in der sogenannten Formula Student antreten. Auch ihnen haben wir einen Besuch abgestattet. Diese und noch mehr spannende Geschichten rund ums Thema Tüfteln erwarten euch in den nächsten 60 Minuten. Ich bin Lukas Schult und hier ist erstmal Joshua Radin mit Here's Where We Begin. Beginnen wir mit der Rubrik Skurrile Erfindung in Deutschland. Seit der Erfindung der Currywurst 1949 als Alternative für die amerikanischen Soldaten anstatt einem saftigen Steak, versucht man die Soße der berühmten Wurst immer und immer schärfer zu machen. Etwas, was Ralf Novak und Klaus Lorenz bestimmt schon längst geschafft haben. Denn sie haben die schärfsten Chilisoßen Deutschlands erfunden. Hot Mama Soßen nennen sie sich und machen dem Hot in ihrem Namen wirklich alle Ehre. Ihr kennt sie vielleicht schon aus dem Supermarkt. Das sind die Flaschen im Soßenregal, auf denen dick und fett steht, erst ab 18. Mehr zum Thema gibt's jetzt von Mikro-Europa-Reporterin Christine Meesen.
In der Soßenmanufaktur in Pforzheim herrscht derzeit Hochbetrieb. 20 Mitarbeiter sind seit Januar hier im Einsatz. Denn es ist Hochsaison. Lange hat Ralf Nowak als Koch in den Töpfen von Kantinen und anderen Großküchen gerührt, bis ihm endlich die zündende Idee der Hot Mama Soßen, der schärfsten Soßen Deutschlands, kam. Damals arbeitete er als Betriebs- und Küchenleiter bei einem Catering-Unternehmen. Während der Planung verschiedener Aktionswochen, unter anderem auch der scharfen Woche, fiel ihm auf,
dass es in Deutschland gar nichts richtig Scharfes gibt, also keine scharfen Gewürze gibt. Und das war praktisch der Auslöser, dass ich dann selber angefangen habe, scharfe Soßen herzustellen, mal zu testen, wie sowas geht und auszuprobieren.
Und das tat er dann auch und machte sich den Nachteil herkömmlicher scharfer Soßen zu nutzen, indem er seine Soßen nicht wie alle anderen aus Chili-Pulver, sondern aus frischen Habanero-Chilischoten herstellt. Zusammen mit seinem Freund, dem Stuttgarter Gastronom Klaus Lorenz, gründet er 2007 die Hot Mamas Manufaktur. Von nun an produziert er mit seinem Team täglich 2 bis 3 Sorten der Habaneros Chili-Soßen. Geräte zur Messung der Schärfe gibt's in der Hot Mamas Manufaktur nicht, denn hier wird Personal noch großgeschrieben.
Da wir eine Manufaktur sind, steht immer der Mensch im Mittelpunkt. Wenn ich diese Soßen nicht probiere, dann probieren das meine Mitarbeiter. In unserer Küchenleitung ist eine verantwortliche Person, die wirklich jeden Tag alle Soßen auch probiert.
Na, wenn das mal gut geht. Jeder weiß, einen Normwert für den Schärfegrad zu finden, ist alles andere als leicht. Denn der eine verträgt mehr, der andere weniger Schärfe. Eine allgemeine Maßeinheit muss her. Ralf Nowak erklärt, wie die sich zusammensetzt.
Ein gewisser Herr Scoville, der wollte einen Maßstab festlegen, mit dem man Schärfe messen kann. Das Einzige, was ihm dazu eingefallen ist, dass man eben eine Chili zum Beispiel fein püriert oder eine Soße draus macht und einen Teil Soße immer mit einem Teil Wasser verdünnt und so viele Teile Wasser, wie man dazu nimmt, dass man keinerlei Schärfe mehr wahrnimmt. Das sind die Scoville-Einheiten. Also ich sage jetzt mal ganz vorsichtig bei unserem Schärfsten, das wir haben im Moment mit 2,5 Millionen Scoville, da bräuchten sie also einen Tropfen dieser Soße und 2,5 Millionen Tropfen Wasser. Das wären so umgerechnet 80 Badewannen voll, damit sie die Schärfe nicht mehr wahrnehmen können.
Aber wem die Angabe Scoville nicht sagt, und wer nicht zu den Mutigen unter uns gehört, der lässt solche Soßen meistens dann doch lieber im Regal stehen. Deswegen haben Ralf und sein Partner ihren extra Nummern zugeordnet.
Wir benennen unsere Soßen mit Nummern und nicht mit irgendwelchen Namen. Und da kann man danach gehen, je höher die Nummer, desto schärfer die Soße. Und bei den Painmaker-Soßen, da ist es auch so. Die eine heißt Rough and Horny, also etwas ja pikant, schärfer. Und dann gibt's die Hardcore-Version und das ist die richtig höllisch scharfe.
Und obwohl die Hot Mama-Soßen extrem scharf sind, stellen sie trotzdem keine wirkliche Gefahr für den Konsumenten dar, meint der Erfinder.
Die Soßen sind nicht schädlich. Es kann einem jetzt so nichts Schlimmes passieren. Nur gehen wir davon aus, dass der normale Europäer bei 400, 500 Scoville schon sagt, oh, das ist sehr, sehr scharf. Und jetzt isst er zum Beispiel eine Soße, die hat 100 oder 200.000 Scoville. Das wären für den auf einmal sehr, sehr starke Schmerzen. Und da weiß er nicht, was passiert jetzt mit mir, verbrenne ich mich oder hört es wieder auf? Und dann verfällt er in einen Schockzustand. Und da reagiert der Körper mit einem Kreislaufzusammenbruch. Das ist der Ungeübte nicht gerade empfehlenswert. Und da sagen wir, stopp, wir machen hier ein Alterslimit. Und die Personengruppen, die also eine gewisse Reife erreicht haben, können damit viel besser umgehen und setzen dann ihre Chili-Soßen auch bewusster ein.
Nein, Angst, dass mal was passieren könnte, haben Ralf Nowak und Klaus Lorenz wirklich nicht. Denn sie vertrauen ihren Kunden und setzen bewusstes Konsumieren voraus. Wichtig ist ihnen bei dem Thema vor allem die Aufklärung und Beratung.
Wir setzen zum einen auf die Aufklärung und zum anderen ist Chili auch selbsterklärend. Das kann man so vergleichen mit Salz. Jeder verwendet Salz und jeden Tag und keiner bedenkt, dass Salz in gewissen Dosen auch tödlich ist. Also einfach mal so als Beispiel, 0,5 Gramm pro Kilo Körpergewicht ist eine tödliche Dosis. Das heißt, ein erwachsener Mensch mit 80 Kilo müsste 2 Esslöffel voll Salz essen, würde ausreichen. Tut aber keiner. Kann er auch nicht, weil wenn er das tun würde, würde er sich übergeben. Und so ähnlich ist es auch mit dem Chili. Wenn Sie eine bestimmte Menge in den Mund bekommen, haben Sie so viel Schmerzen, dass Sie das unweigerlich wieder ausspucken.
Zum Schluss verrät Ralf Nowak mir noch ganz entgegen meiner Erfahrung, dass zu viel Schärfe nicht immer den Geschmack von etwas verringert. Im Gegenteil, betont der Experte.
Durch das Schafessen wird man im Rachenraum praktisch immun gegen Hitze. Man empfindet, wenn man was Heißes isst, diesen Wärmeschmerz nicht mehr so. Man gewöhnt sich auch beim Schafessen an die Schärfe. Dadurch kann man, wenn man was isst, sich viel mehr auf die Gewürze konzentrieren. Alle guten und superguten Köche, die ich kenne, essen von sich aus sehr, sehr scharf.
Ja, und ich werde das jetzt auch mal ausprobieren. Es lohnt sich bestimmt.
Vielen Dank, Christine. Ich sehe schon, die Soßen sind ein absolutes Muss. Vor allem für die, denen die herkömmlichen Chili-Soßen zu mild oder zu schwach sind. Läuft euch auch schon das Wasser im Mund zusammen? Dann schreibt uns doch eine E-Mail an info@mikroeuropa.de und dann flattert euch vielleicht schon bald die erste Kostprobe der feurigen Soßen ins Haus.
Lend me your ear. Though you think you've been petted, don't be silly, forget it. Deb, Flapper, and Baby Van bawl me to tears. What do they know concerning love? Come to me for your burning love. 'Cause I'm the last of the red-hot mamas. They've all cooled down but me. Flapper Van, say, what do they know? Come get your hot stuff from this volcano. I'm an overheated, try and beat it. Hotty, totty, hot and hot. Now it may be snowing, but when I get going, oh baby, I'm hot. You can't keep your collegiate charmers. Their loving isn't worth a dime. Away up in Alaska where the natives freeze, and Eskimo left my heart in his BBG. 'Cause I'm the last of the red hot mamas, I'm getting hotter all the time. I don't want to brag, but in my hotel suite, a dozen firemen were overcome by heat. A Scotsman wants to marry me, the dear sweet stuff. He thinks with me around, he'll save a lot of coal. I met a movie star who's famous for his past. I gave him one kiss and singed off his mustache. A funny thing happened, I nearly died. I sat down on an egg, got up, the egg was fried. I'm the last of the red hot mamas. They've all cooled down but me. I don't pet, and only Neckham knows, sir, I'm a mama who loves to wreck them. I can make them sizzle, make them fry and frizzle. If you want to know the truth, I can warm the cold ones, give the old ones back their flaming youth. I was born in the hot Bahamas. Right now I'm in love and pride. Others pet and kiss and hug and don't know what it's all about. Say, when I kiss men, they feel they've had their tonsils taken out. 'Cause I'm the last of the red hot mamas. I'm getting hotter all the time.
Wir möchten euch heute zum Jubiläum auch mal die Menschen vorstellen, die hinter den Kulissen die Sendungen mit Leben füllen. Das tun wir in unserer Rubrik Einblicke. Den Anfang macht meine Kommilitonin Miriam.
Ich heiße Miriam Albrecht und komme eigentlich mehr aus der Richtung Print. Allerdings habe ich schon viel über Mikroeuropa gehört und jetzt wollte ich mir das selbst gerne mal anschauen. Ich freue mich auf gute Erfahrungen, dass ich viel lernen kann und eine gute Zeit habe.
In die Kategorie skurrile Erfindungen fällt auch die folgende. In der heutigen Trauerkultur gibt es ja fast nichts, was es nicht gibt. Mittlerweile wird auch im Internet getrauert. Es gibt Online-Kondolenzbücher und nicht selten teilen Freunde und Verwandte ihre Trauer auf Facebook oder anderen sozialen Netzwerken mit. Jetzt gibt es sogar schon Grabsteine mit sogenannten QR-Codes. Das sind diese schwarz-weiß gepixelten Quadrate, die auch auf vielen Plakaten und Flyern drauf sind. Mit dem Smartphone kann man diesen Code dann scannen und kommt so zum Beispiel auf eine bestimmte Internetseite. Steinmetz Andreas Rosenkranz aus Köln hat diese Art von Grabstein als erster in Deutschland entworfen. Mikroeuropa-Reporterin Christine Meesen hat mit ihm gesprochen.
Herr Rosenkranz, diese QR-Codes werden von Ihnen in den Grabstein eingefräst. Was ist denn der Sinn von solchen Codes auf Grabsteinen?
Grabsteine werden ja immer kleiner. Insofern geht es ja eigentlich darum, dass man als Grabmalschaffender irgendwann ja kein Material mehr hat, nicht, um ein individuelles Grabmal zu erstellen. Und insofern ist QR-Code an Grabstein tatsächlich für uns eine Möglichkeit, noch mehr an Informationen über den Verstorbenen bereitzustellen als auf einem kleinen Urnengrabstein überhaupt realisierbar ist.
Das heißt also, man bekommt mehr Infos über den Verstorbenen im Internet. Welche Möglichkeiten gibt's denn da?
Ja, Inhalte, die über QR-Code bereitgestellt werden, sind natürlich vielfältig. Ja, können so vielfältig sein, wie das Netz ist. Es steht die Möglichkeit, sag ich mal, kurze Texte zur Verfügung zu stellen, Bibelzitate zur Verfügung zu stellen. Unter Umständen kann man eben auch auf einer gestalteten Seite Bilder und andere Erinnerungen an den Verstorbenen bereitstellen.
Was sind das für Leute, die sich für so einen Grabstein 2.0 entscheiden?
Ja, viele sind meistens für Jungverstorbene. Das heißt, aus dem Umfeld der Verstorbenen gab es eben auch diesen Wunsch, auf eine solche Möglichkeit zurückzugreifen. Und insofern haben wir den ersten QR-Grabstein für ein Urnengrab hier in Deutschland erstellt.
Würden Sie sich auch so einen QR-Code auf Ihren Grabstein dann später mal machen lassen?
Naja, im Moment fühle ich mich eigentlich lebendig genug, aber eine Option wäre es auf jeden Fall.
Ja, vielen Dank, Andreas Rosenkranz. Er ist Steinmetz aus Köln und hat als erster in Deutschland sogenannte QR-Codes in Grabsteine gemeißelt. Weitere Infos gibt's auch auf www.grabstein.info.de.
Der amerikanische Star-Trompeter Herb Alpert war das, mit dem Titelthema zum Spielfilm Casino Royale aus dem Jahr 1967.
Mein Name ist Caroline Schmidt und warum ich dabei bin? Einerseits klar, weil ich das mir als Projektstudium anrechnen lassen will, aber das Wichtigere ist dabei, dass mir unheimlich viel Spaß macht, praktisch zu arbeiten, und ich finde es auch immer wieder eine Herausforderung, ein Thema zu bekommen und dann da was Tolles draus zu machen und mit den Interviewpartnern in Kontakt zu treten. Das ist super. Ich möchte später wahrscheinlich auch im Radio arbeiten, und das war einfach bis jetzt voll horizonterweiternd und genial.
Motoren dröhnen, es riecht nach Kraftstoff, die Spannung steigt. Das ist die Welt der Fahrzeugtechnikstudenten der Uni Stuttgart. Und es ist auch die Welt von Michael Bargende. Er ist Professor am Institut für Verbrennungsmotoren und Kraftfahrtwesen, an dem er bereits seit 15 Jahren forscht und lehrt. Zu seinen Schwerpunkten gehören unter anderem die Steuerung und Regelung von Verbrennungsmotoren und Hybridantrieben. Mikro-Europa-Reporterin Miriam Albrecht hat sich mit ihm einmal unterhalten.
Michael Bagende hat sich mit Leib und Seele dem automobilen Sektor verschrieben. Nach seiner Zeit bei der Daimler AG folgte eine wissenschaftliche Karriere. Am meisten fasziniert ihn
diese Vielfältigkeit, die die Fahrzeugantriebe mit sich bringen. Ich habe in einer Rede mal gesagt, es ist das komplizierteste technische Produkt, was in so großen Stückzahlen hergestellt wird, von Laien betrieben wird und sich in einem mehr oder minder undefinierten Wartungszustand befindet. Und das ist eigentlich das Faszinierende. Man kann mit Fug und Recht sagen, wir bewegen die Welt. Es ist ein Urbedürfnis des Menschen, mobil zu sein, sich zu bewegen. Ich sage auch immer so gerne, diese Erfindung hat es möglich gemacht, dass sich die Menschheit dorthin entwickelt hat, wo sie heute ist.
Die Forschung schreitet tagtäglich mit großen Schritten voran. Michael Bagende erzählt uns von einem besonders interessanten Fall.
Wie unglaublich stark die Abgasemissionswerte heruntergegangen sind. Eigentlich, man kann sagen, in einem Zeitraum von ungefähr 15 Jahren sind wir praktisch auf 2-3% der Abgasemissionen herunter. Heute ist es soweit, es kommen weniger Schadstoffe aus dem Auspuff, als vorne angesaugt werden.
Daimler, Porsche und Audi. Mit gleich 3 Automobilherstellern vor der Haustüre ist die Schwabenmetropole im Bereich Kraftfahrzeuge weltweit ganz vorne mit dabei. Und davon profitieren auch Forschung und Lehre.
Der Audi ist da ein ganz wichtiger Partner in der Geschichte. Und nicht zu vergessen, wir sind vor allen Dingen auch das Zentrum der Zulieferer. Immerhin ist der größte Zulieferer der Welt hier beheimatet, das ist die Bosch GmbH. So, das heißt, wir sind hier mit Fug und Recht eines der 3 Weltzentren des Automobils, mit Detroit und Nagoya in Japan und 4 vielleicht mit Turin noch. Wir arbeiten natürlich intensivst mit der Industrie um uns herum zusammen. Das sind Praktikas, Exkursionen, Masterarbeiten bis hin zu Lehrbeauftragten, die über ihre jeweiligen Spezialthemen Vorlesungen halten. Über Einspritztechnik trägt selbstverständlich ein Bosch-Mitarbeiter vor.
Michael Bagende hat bereits viele zukünftige Ingenieure auf ihrem Weg begleitet. An ein paar junge Tüftler erinnert er sich noch ganz besonders gut.
Natürlich erinnert man sich ganz klar, ganz besonders an die leider viel zu wenigen weiblichen Studierenden. Wir sind aber stolz, dass wir es immerhin ab und an schaffen, über 10% begrüßen zu können. Und ich kann klipp und klar sagen, die weiblichen Studierenden sind im Durchschnitt immer mit vorne dabei, weil sie wählen diesen Studiengang sehr bewusst. Das ist tatsächlich auch etwas, was ganz besondere Freude an diesem Beruf macht, junge Menschen ein Stück weit ihres Weges zu begleiten.
Wer nach den Vorlesungen zur Antriebstechnik immer noch nicht genug hat, kann sich im Stuttgarter Rennteam der Formula Student engagieren. Die Formula Student ist ein international ausgetragener studentischer Konstruktionswettbewerb. Alle teilnehmenden Gruppen entwerfen, konstruieren und bauen innerhalb eines Jahres einen Formelrennwagen nach vorgegebenem Reglement. Nach der Fertigstellung treffen sich die Kontrahenten aus der ganzen Welt bei Wettbewerben, um ihre Projekte einer Fachjury zu präsentieren und sich in verschiedenen Disziplinen zu messen. Derzeit treten weltweit etwa 430 Teams gegeneinander an. Die Universität Stuttgart hat gleich 2 hauseigene Rennställe am Start. Das Green Team Stuttgart, das sich auf Elektroantriebe spezialisiert, und das Rennteam Stuttgart mit dem Fokus auf Verbrennungsmotoren. Seit Jahren wirkt Michael Bagende als Berater und Betreuer an der Spitze des Stuttgarter Rennteams mit, das ganz oben in der Rangliste steht.
2005 kamen 3 Studierende zu uns. Die kamen von der Akademischen Motorsportgruppe und haben gesagt, sie wollen das auch machen. Die haben wir gleich unterstützt natürlich und haben ihnen einen Satz mitgegeben. Den Satz, who wants to finish first has first to finish. Und den haben sie ganz beherzigt und haben mit ihrem ersten Auto ein eigentlich viel zu schweres Auto gebaut, ein viel zu großes Auto, aber ein Auto, das durchgefahren ist gleich. Also dieser Satz hat bis heute Gültigkeit.
Die Plätze in den Rennteams sind heiß begehrt. Wer alles mitmachen darf und worauf es ankommt, erklärt uns der Faculty Advisor selbst.
Beide Teams sind enorm erfolgreich und es ist eine Riesenfreude, die Studierenden zu begleiten. Es gibt regelrechte Auswahlrunden, es wird geworben, dann wird aber wirklich sehr konsequent ausgewählt, weil es macht nur Sinn, wenn jemand mitmacht, der sich auch in der Zeit, wo er dabei ist, sich wirklich dem Thema auch richtig verschreibt. Da ist Teamarbeit angesagt, da ist rechtzeitig Fertigwerden angesagt, da ist vor allen Dingen der Blick dafür angesagt, was ist machbar. Das ist genau die richtige Vorbereitung für die Zukunft nachher.
2 Konkurrenten in unmittelbarer Nachbarschaft. Ob das wohl gut geht? Vielleicht kann es aber auch gewisse Vorteile haben.
Ja, natürlich gibt es einen gesunden Wettbewerb, würde ich es nennen, zwischen den beiden Teams, zwischen dem Green Team und dem Rennteam. Was das Fahrzeug selbst betrifft, greift das Green Team bis heute sehr stark immer auf das jeweilige Vorjahresauto des Rennteams zurück. Es ist einfach ökonomisch und auch sinnvoll. Und der Antrieb unterscheidet sich ja so gravierend, dass es da eigentlich keine nennenswerten Überschneidungen in irgendeiner Form eigentlich überhaupt gibt.
Es wird viel diskutiert, wie das Auto der Zukunft aussehen wird, welchen Kraftstoff es verwendet und wie umweltfreundlich es sein wird. Michael Bargende über die Zukunft der ökonomischen Fahrzeuge.
Die Zukunft ist heute schon. Wir haben heute die Rechenleistung eines PCs als Steuergerät des Motors. Wir haben heute Start-Stopp, das heißt, der Motor wird angehalten an der Ampel und dann wieder gestartet. Wir werden in Zukunft immer mehr sogenannte Assistenzhybride erleben und wir werden Bremsenergie zurückgewinnen dadurch. Das reine batterieelektrische Fahrzeug wird auf ganz lange Zeit ein reines Stadtfahrzeug bleiben. Man wird damit nicht über hunderte Kilometer in den Urlaub fahren können. Wir werden in der Zukunft es erleben, dass wir immer mehr Fahrzeuge haben werden, die für eine bestimmte Aufgabe optimiert sind.
Wir sind gespannt, wohin uns die Reise auf vier Rädern führen wird. Den Studenten im Stuttgarter Rennteam und ihrem Betreuer Michael Bargende drücken wir auf jeden Fall weiterhin ganz fest die Daumen.
Das war das schwedische Elektropop-Duo Icona Pop mit ihrem Hit Rocket Science. Ihr hört die 50. Sendung Radio Mikro Europa aus Tübingen. Ja, und ohne den Chef geht auch in unserer Redaktion gar nichts. Hier ein weiterer Einblick.
Ulrich Hägele, ich bin seit 2010 dabei. Ich bin quasi die Redaktionsleitung seit der 9. Sendung. Und es läuft kontinuierlich, sowohl in der Zeit, wo die Vorlesungen sind, als auch in den Ferien. Es ist manchmal ein bisschen nervenaufreibend, aber meistens wirklich eine ganz, ganz tolle Erfahrung für die Studierenden, dass sie hier am Institut die Praxis erlernen können, und zwar richtig ganz hautnah, weil wir ja Sendungen produzieren.
Apropos Praxiserfahrung, die kann auch unser nächster Tüftler aufweisen. Auf der Suche nach Deutschlands klugen Köpfen trifft man auf Tüftler jeden Alters. so zum Beispiel auch auf den 10-jährigen Manuel. Manuel geht erst in die 4. Klasse und gehört jetzt schon zu den Großen unter den kleinen Genies, denn er hat ein Talent. Seit der 1. Klasse ist er Meister im Fliegerbauen. Aber nicht so kleine Papierflieger, wie ihr sie vielleicht aus der Grundschule noch kennt. Nee, nee, er baut richtige Modellflugzeuge aus Pappe, bei denen sogar die Räder ein- und ausklappbar sind und die manchmal sogar bis zu 3 Meter weit fliegen. Mikro-Europa-Reporterin Christine Meesen hat den kleinen Daniel Düsentrieb mal in seiner Werkstatt besucht.
Bei mir steht das meiste in meinem Zimmer und es ist auch relativ klein. Und die meisten Flugzeuge sind eigentlich relativ klein und das Größte hängt an der Decke, weil das kriegt man sonst nirgendwo unter, weil es über 1,31 Meter Spannweite hat. Und das war nicht gerade einfach, weil ich habe das extra leicht gebaut, eben weil wir haben bei uns zu Hause nicht besonders gute Decken, weil sonst reißt es den Haken aus der Decke.
Hier im Hort in Stuttgart-Vaihingen dreht sich heute alles um den kleinen Manuel. Schon beim Reinkommen stechen einem die vielen selbstgebastelten Modellflugzeuge direkt ins Auge. Nach und nach tragen immer wieder Kinder Kunstwerke von Manuel in den Raum. Der hingegen ist schon wieder fleißig am Basteln. Die Sachen hier im Hort sind nur ein kleiner Auszug von dem, was Manuel schon alles konstruiert hat.
Also ich habe zu Hause noch einige andere Flugzeuge. Also insgesamt sind es zu Hause 19 Flugzeuge. Und das habe ich von eigentlich hier gebaut, habe es dann nach Hause genommen und weil es so viel Platz gebraucht hat, wieder hierher gebracht.
Inspiration für seine Werke holt sich Manuel meistens bei einem Ausflug mit seinem Papa zur Flugschau. Danach zeichnet er alles, was er gesehen hat, auf Papier und versucht dann, die Flugzeuge im Modellformat nachzubauen. Manuel über sein allererstes Modellflugzeug.
Als erstes habe ich Blériot gebaut. Das ist eigentlich ein ziemlich zuverlässiges Flugzeug, schon ziemlich alt. Und damit wurden mehrere Sachen neu möglich gemacht. Also mit der Blériot wurde als erste der Ärmelkanal überquert, als ersten Looping geflogen und mit einer Blériot wurden noch die Alpen überflogen.
Erzieherin Johanna Schempf und ich staunen nicht schlecht. Kaum zu glauben, was Manuel mit seinen 10 Jahren schon alles weiß. Dinge, die nicht mal wir mit unseren 24 Jahren wissen. Insgesamt hat Manuel schon 20 Flugzeuge gebaut und auf eines davon ist er ganz besonders stolz.
Das ist die Me262. Das war das erste richtig funktionsfähige deutsche Flugzeug mit Düsenantrieb. Die Flügel habe ich so gepfeilt gemacht und das Flugzeug ist auch etwa in 1:1 mit der Größe entstanden.
Nur eine Woche hat er dafür gebraucht, wo manch einer einen ganzen Monat, wenn nicht länger, für brauchen würde. Und Manuel weiß, mit seinem Talent zu überzeugen. Nicht nur Erzieherin Johanna und mich, sondern auch die anderen Kinder im Hort. Sie reißen sich regelrecht um die Assistentenstelle bei ihm. Und alle stehen sie um Manuel herum und warten gespannt darauf, was er heute wieder Tolles baut.
Also bei Manu ist es grundsätzlich so, wenn er mal anfängt mit Bauen, dann sind alle anderen Kinder drumherum und abwechselnd möchte immer irgendjemand assistieren und helfen, weil sie eben unglaublich viel von Manu lernen können und ganz viel gar nicht wissen. Und der Manu erklärt es dann auch alles mit einer ewig langen Geduld und kann es so gut beschreiben, dass das alle verstehen und alle mitreißt.
Aber Modellflugzeuge sind noch lange nicht alles, was der 10-Jährige im Repertoire hat. Letzten Sommer zum Beispiel hat Manuel zusammen mit Freund Luca ein riesengroßes Krokodil gebaut, bei dem sich das Gebiss öffnen und schließen lässt. Und auch bei dem letzten Projekt spielte Luca gerne Manuels Assistenten.
Ich und Manu haben mal ein U-Boot gebaut mit Franz, Philipp und so.
Das war richtig groß. Ja, das war 2,5 oder 3 Meter lang. Wenn man richtig quetscht, würden da mehr als 4 Personen reinpassen.
Weil ich einmal reingegangen.
Aber nicht im Wasser. Das war aus Pappe.
Da haben wir mehrere Wochen immer wieder dran gebaut.
Und immer wieder drin gespielt vor allem. An die Zeit kann ich mich noch gut erinnern. Da bin ich nämlich immer durch die Räume gegangen und habe euch gesucht und nicht gefunden, weil ihr alle im Schiff wart.
Ja, wir haben uns versteckt. Ja.
Der Dachboden von Familie Seher steht jedenfalls jetzt schon voll. Mit Schiffen, Heißluftballone, Baggern, Flughäfen, Eisenbahnschienen, Bremsfallschirmen und vielem mehr. Und nicht nur der, erzählt mir Erzieherin Johanna Schempf.
Wenn der Manu von der Schule kommt, hier in den Hort, dann ist das Erste, was er immer sagt, heute mache ich das und das und das und das. Dann wird dir erstmal ganz detailgenau erklärt, was er alles noch vorhat, was er sich heute mitgenommen hat. Und ganz witzig finde ich auch immer die Diskussionen mit dem Papa, wenn der Papa dann kommt. Aber das muss doch noch mit. Ich muss es doch mit nach Hause nehmen. Und dein Papa probiert dich dann immer davon zu überzeugen, ein paar Sachen auch im Hort zu lassen, weil bei euch alles voll ist.
Jetzt im Sommer bekommt Manuel dann endlich ein größeres Zimmer, damit er auch zu Hause in Ruhe an seinen Werken weiter basteln kann. ganz wie es sich für einen zukünftigen Flugzeugingenieur gehört.
Ja, und vielleicht mischt er ja schon bald bei Jugend forscht mit. Wir wünschen Manuel jedenfalls weiterhin ganz viel Spaß beim Basteln und Bauen und vor allem viel Erfolg auf seinem Weg zum Flugzeugingenieur. Und hier kommt passend dazu der unvergessene Hamburger Junge Hans Albers mit dem Titel Flieger, grüß mir die Sonne.
Vom Nordpol zum Südpol ist nur ein Katzensprung. Wir fliegen die Strecke bei jeder Witterung. Wir warten nicht, wir starten, was immer auch geschieht. Durch Wind und Wetter klingt das Fliegerlied. Flieger, grüß mir die Sonne, grüß mir die Sterne und grüß mir den Mond. Dein Leben, das ist ein Schweben durch die Ferne, die keiner bewohnt. Schneller und immer schneller rast der Propeller, wie dir's grad gefällt. Piloten ist nichts verboten, drum gib Vollgas und flieg um die Welt. Such dir die schönste Sternenschnuppe aus und bring sie deinem Mädel mit nach Haus.
Flieger, grüß mir die Sonne, grüß mir die Sterne und grüß mir den Mond.
Andrea Fritsche. Ich bin seit einem Semester dabei, bin schon voll mit eingestiegen durch die Moderation der letzten Sendung. Das hat riesig viel Spaß gemacht und würde gerne im nächsten Semester auf jeden Fall mit dabei bleiben, werde aber zum WDR gehen und da auch in einem Hörfunkstudium Praktikum machen und bin deswegen dann da in Weiterbildung quasi und sehe das hier als Vorbereitung aufs Praktikum.
Sie galten als bahnbrechende Entdeckungen der Medizingeschichte. Der Physiker Konrad Wilhelm Röntgen entdeckte im November 1895 die nach ihm benannte Röntgenstrahlung. 1928 schlug die Geburtsstunde des Antibiotikums Penicillin, das vom britischen Bakteriologen Alexander Fleming entdeckt wurde. In den 1960er Jahren, da schlug eine andere Erfindung, nicht nur in der Medizin hohe Wellen. Einfacher Mechaniker rettet seiner Frau das Leben oder Bootsmechaniker baut erste künstliche Niere der Welt. So titelten die großen deutschen Tageszeitungen etwa die Bild oder die Hamburger Morgenpost im Jahr 1967. Und es war in der Tat eine kleine medizinische Revolution, die der gelernte Flugmotorenmechaniker Karl Rall aus Ehlingen unter Achalm mit seiner Erfindung vollbracht hatte. Mir hat der heute 91-Jährige seine bewegende Geschichte erzählt.
In den allermeisten Fällen ist die Erkrankung der Niere hat die Todesfolge. Da gibt es kein Weg drauf vorbei. Mit anderen Worten ist es so, Nierenkranke, wie meine Frau nierenkrank war, das sind Todgeweide.
Karl Rall erklärt mir als medizinischem Laien, welche Funktion die Niere in unserem Körper erfüllt. Und dies ganz im Stile eines Mechanikers.
Die menschliche Niere ist nichts anderes als ein Blutfilter. Und die Niere macht bei Ihnen genau das Gleiche, was in Ihrem Auto Ihre Filter macht.
Für seine Erfindung der künstlichen Niere, für die Heimdialyse seiner kranken Frau Else, war einiges an medizinischem Know-how nötig. Doch zunächst schien das Schicksal des jungen Paares besiegelt.
Man hat da in Stuttgart im Katrina-Hospital die Helfer kennen. Man hat da können in Tübingen treiben, in der Universitätsklinik nicht helfen. Man hat da in Freiburg in der Universitätsklinik nicht helfen können.
Aber das Paar lernte schließlich den Mann kennen, von dem Karl Rall nicht nur die medizinischen Grundlagen der Nephrologie, also der Nierenmedizin, lernte. Professor Dr. Hans-Joachim Sarre war der Nierenpapst schlechthin in den Nachkriegsjahren. Sarre war der Erste, der es vollbracht hatte, das Blut zu filtern, damals aber noch etwas martialisch durch einen Schafsdarm. Doch damit war der Grundstein für die moderne Dialyse, wie wir sie heute kennen, gelegt. Heilen aber konnte der Freiburger Mediziner die Nierenkrankheit der Else Rall nicht.
Und da war er eben noch praktisch vor die Tatsache gestellt, ne? Entweder lasse meine Frau sterben, denn einen normalen Weg gibt's nicht, oder aber ich baue eine Maschine, mit der man das Blut reinigt. Und dann bin ich hergegangen und dann eine künstliche Niere gebaut, so wie ich mir sie im Kopf vorgestellt habe.
Das richtige Material war für so eine filigrane und komplexe Konstruktion das Allerwichtigste. Also schaute der Tüftler, welche Materialien an anderen medizinischen Geräten, etwa in der Chirurgie der Uniklinik Freiburg, verbaut waren. Er nahm Kontakt zu den Herstellern von Kunststoffschläuchen oder Metallplatten auf. Bei der Konstruktion galt es allerdings eines ganz besonders zu beachten.
Es darf nicht mehr in der Stunde als 7,5 Liter Blut entnommen werden. Aber zum so eine Dialyse durchführen, müssen sie 7-mal so viel Blut reinigen. Also muss das Blut 7-mal durch den Dialysator durch, um den Blutinhalt, ne, auszuspielen damit.
In nur 5 Monaten konstruierte er seine künstliche Niere. Ein großer Behälter mit einem Fassungsvermögen von 400 Litern Wasser für die Blutwäsche. Außerdem baute er 3 Plexiglasplatten ein, die er extra in Italien bauen ließ. Zur Filterung des Blutes waren diese dann mit Zellophan-Filterpapier versehen. Und für den nötigen Antrieb sorgte eine Pumpe. Doch nicht überall wurde diese Erfindung mit Wohlwollen aufgenommen. An die Worte des damaligen Reutlinger Oberbürgermeisters Oskar Kalbfell erinnert sich der Tüftler noch genau.
Wisst ihr was? Das Erste war, was Oberbürgermeister gesagt hat. Sagt der Herr Rall, unterzeugen. Das, was ich da einer mache, da gehört es doch viel ins Zuchthaus. Sie dürfen mir keine Arterie punktieren. Die darf noch nicht einmal ihrem Hausarzt, sei Krankenhelferin. Und wenn sie es machen, dann kann man sie genauso gut anzeigen, kommen sie vor das Gericht. Gell? Das ist Mordverdacht.
Angezeigt wurde Karl Rall Gott sei Dank nie. Doch trieb ihn der enorme finanzielle Aufwand damals fast in den Ruin. Insgesamt 200 Mal dialysierte er seine Frau Else im eigens dafür eingerichteten Krankenzimmer. Immer um 13.35 Uhr schloss der ehemalige Inhaber einer Bootsfahrschule seine Frau an die künstliche Niere an. Immer mit dabei waren auch die örtlichen Hausärzte. Else Rall starb schließlich im Jahre 1969 an ihrem Nierenleiden. Doch ihr Mann Karl schenkte nicht nur ihr ein paar zusätzliche Jahre, sondern brachte auch die Medizin mit seiner Rallschen Niere einen entscheidenden Schritt voran. Ganz schön beeindruckend, was mancher für Strapazen auf sich nimmt, um jemandem zu helfen. Und hier kommt ein weiterer Einblick in die Mikro-Europa-Redaktion heute zu unserer 50. Jubiläumssendung.
Ich bin Anna Sürek, ich mache seit diesem Semester hier mit und ich finde Mikro-Europa einfach toll, weil man wirklich in jeden Bereich mal reinschauen kann. Also man schreibt und man nimmt Kontakt auf und sieht auch mal was vom technischen Bereich, also wenn man eine Sendung aufnimmt. Und deshalb finde ich das ganz gut, hier mitzumachen.
Auch in Zeiten, in denen der Profit und der maximale wirtschaftliche Erfolg im Mittelpunkt stehen, gibt es sie noch. Menschen mit Erfindergeist und Idealismus, die nicht nur aufs reine Geld aus sind. Volkmar Kleinfeld ist zweifelsohne so ein Mensch. Das familiengeführte Fotogeschäft in der Tübinger Mühlstraße hat er zwar schon im Jahr 2000 an seinen Sohn weitergegeben, doch arbeitsmüde wird der rührige Tüftler auch mit 79 Jahren noch nicht. Ich habe ihn auf dem Tübinger Österberg besucht. Es ist ein verregneter Freitagmorgen Mitte Mai. Volkmar Kleinfeld, Seniorchef des gleichnamigen Fotogeschäfts und Tüftler aus Leidenschaft, hat mich zu sich auf den Tübinger Hausberg eingeladen. Schnell wird mir klar, dass dieser Mensch der Fotografie in all ihren Facetten heillos verfallen sein muss. Unzählige Bilder und Fotos säumen die hohen hellen Wände im ganzen Haus. Sein Vater hatte das Geschäft zwischen Neckarbrücke und Lustnauer Tor im Jahr 1928 eröffnet. Doch der Vater kehrte nicht mehr aus dem Krieg zurück. Und so blieb dem jungen Volkmar keine Wahl. Er musste das Lebenswerk seiner Eltern weiterführen. Doch begonnen hat er nach dem Zweiten Weltkrieg praktisch von vorn.
Mein Vater hat alle Kameras verkauft. Er hat gesagt, jetzt müssen Soldaten die Kameras haben, die müssen jetzt fotografieren.
Doch der heute 79-Jährige machte aus der Not eine Tugend und konstruierte kurzerhand eine eigene Kamera. Spürbar ist seine Begeisterung für die Technik von damals noch heute. Das merke ich, als er mir seine kühne Konstruktion erklärt.
Das ist also keine querformatige, sondern eine hochformatige Kamera. Also sehr, sehr avantgardistisch. Und koaxial waren die beiden Kassetten drin. Da war der Strahlengang, das Film lief da etwas wild geführt, von der Aufwickelspule zur Abwickelspule da umgekehrt. Oben habe ich Platz gehabt für eine schöne große Reflexsuche. Ja, das war die Idee.
Leider blieb diese Idee nur ein Hirngespinst und existiert bis heute nur als Zeichnung. Seine handwerklichen Fertigkeiten und sein technisches Talent hat er sich aber bewahrt. In seinem Ruhestand baut er filigrane und vor allem nützliche Aufsätze für Fotostative, sogenannte Kameraköpfe. Damit lassen sich zum Beispiel Panoramaaufnahmen auch ohne großen technischen Aufwand schießen. Das Wichtigste ist dabei für den Tüftler immer der Spaß am Werkeln. Besonders große Freude bereitet es ihm, wenn ein weiteres Kunstwerk aus Holz und Messing seine Werkstatt verlässt.
Und der letzte Kopf, den ich gemacht habe, das ist der da. Der ist jetzt erst im März entstanden. Und der wiegt 90 Gramm und er ist völlig stabil. Und zum Orgur ist schön und zum Arlang ist erst recht schön. Und die Teile, die Seimisse, die mache ich auf der Drehbank, die werden noch aus Messing gemacht. Und das ist eine ganze Reihe von konstruktiven Überlegungen, die ich ausstellen müssen, bis heute ist. Und so ein Ding, das trägt ihn jetzt anderthalb, zwei Kilo auch.
Nicht nur Köpfe für Stative baut der rüstige Rentner. Etwas ganz besonders Nützliches hat er für all diejenigen erfunden, die beim Fotografieren das Display ihrer Digitalkamera nicht mehr sehen können, weil die Sonne so stark blendet.
Wie ich angefangen habe, war 2003, dann hat es eigentlich praktisch keine Spiegelreflexkameras gegeben. Dann habe ich auch so eine gehabt, wo ich aufs Display angewiesen war. Und habe ich mir damals Lichtschächte gebaut. Der wird einfach, da ist jetzt auch dieser Adapter wieder dran, den ich überall dran habe, gell? Dieser Aufsteckadapter und dann jetzt drauf schieben können. Und jetzt habe ich ein super großes, helles, scharfes, klares Bild.
Die vielen kleinen und größeren Konstruktionen sind mit einer unglaublichen Präzision und Handwerkskunst gefertigt. Verkaufen wollte Tüftler Volkmar Kleinfeld seine kleinen Meisterwerke aus Holz und Messing nie. Zwar sah er sich nie als Künstler, mehr als Bastler oder Techniker, doch alles rund um die Fotografie war und ist seine große Berufung. Das habe ich nach intensiven 2 Stunden auf dem Tübinger Österberg gelernt. Und so gehört der Fotoapparat bis heute zur Grundausstattung des betagten Bastlers.
Geldbeutel, Schlüssel, Telefon und Kamera. Die 4 Sachen habe ich noch dabei.
Come, you ladies and you gentlemen, listen to my song. I sing it to you right, but you might think it's wrong. Just a little glimpse of a story I'll tell about an East Coast city that you all know well. It's hard times from the country, living down in New York town. Oh, New York City is a friendly old town. From Washington Heights to Harlem on down, there's a mighty many people a milling all around. They'll kick you when you're up and knock you when you're down. And it's hard times from the country to living down in New York town. Well,
became strong and rich and poor. Crowded up together, ain't room for no more. Crowded up above and crowded down below. When someone disappears, you never even know. It's hard times from the country, living down in New York town. It's a mighty long ways from the Golden Gate to Rockefeller Plaza and the Empire State. Mr. Rockefeller sits up as high as a bird, and old Mr. Empire never says a word. And it's hard times from the country to living down in New York town. Well, it's up in the morning trying to find a job of work. You can stand in one place till your feet begin to hurt. If you got a lot of money, you can make yourself marry. If you only got a nickel, it's Staten Island Ferry. It's hard times in the country to living down in New York town. I'll take all the smog in California and every bit of dust in the Oklahoma plains and the dirty in the caves of the Rocky Mountain mines. It's all much cleaner than the New York kind. It's hard times from the country to living down in New York town. Mr. Hudson come a-sailing down the stream, and old Mr. Minuit paid for his dream. Put your city on a one-way track. If I had my way, I'd sell it right back. And it's hard times from the country to living down in New York town. So all you newsy people that are spreading news around, you can listen to my story, you can listen to my song. You can stamp on my name, you can try and get the beat. When I leave New York, I'll be standing on my feet. Hard times in the country, living down in New York town.
Ihr hört Radio Mikro Europa aus Tübingen, heute zum 50. Mal aus dem Studio hier im Tübinger Brechtbau.
Hi, ich bin Steven Gold und ich bin hergekommen, weil ich mein Projektstudium nicht ganz allein starten wollte, habe dann hier aber doch das Interesse am praktischen Arbeiten im Radio bekommen und habe mir jetzt dann doch überlegt, dass ich wahrscheinlich doch nochmal bleiben werde.
Wer inzwischen auch Lust bekommen hat, ein bisschen zu tüfteln, für den haben wir jetzt genau das Richtige. Mikro-Europa-Reporterin Miriam Albrecht hat herausgefunden, warum es so wichtig ist, seine Erfindung patentieren zu lassen und was man dafür tun muss. Dazu hat sie Isabel Silvestri getroffen, die einige Jahre als Angestellte bei einem Stuttgarter Patentanwalt gearbeitet hat.
Wer etwas erfunden hat, sollte seine Idee recht bald schützen lassen. Denn ehe man sich versieht, hat sie vielleicht schon ein anderer geklaut. Um böse Nachahmungen zu vermeiden, kann man auf seine Erfindung ein sogenanntes Patent anmelden. Wem das zu kompliziert ist, der holt sich Hilfe von einem Fachmann, dem Patentanwalt. Was wir unter einem Patent verstehen, erklärt uns Isabel Silvestri.
Ein Patent ist ein Schutzrecht für eine Erfindung. Der Patentinhaber darf anderen die Nutzung seiner Erfindung erlauben oder eben auch verweigern. Patente werden nur für Erfindungen erteilt, die neu sind und gewerblich anwendbar sind. Eine Erfindung gilt dann als neu, wenn sie nicht zum Stand der Technik gehört. Ein Patent schützt Erzeugnisse und Verfahren. Erzeugnisse sind beispielsweise Maschinen, Stoffe oder Arzneimittel. Verfahren sind zum Beispiel Herstellungs- und Arbeitsverfahren.
Doch nicht alles darf in Deutschland einfach so patentiert werden. Auch hier gibt es Grenzen, erzählt die Expertin.
Keine Patente sind Entdeckungen, wissenschaftliche Theorien, mathematische Methoden oder Pläne, da diese Sachen eben keinen technischen Charakter haben. Es gibt aber auch Erfindungen, die sind von vornherein vom Patentschutz ausgeschlossen. Darunter fällt zum Beispiel der menschliche Körper oder Verfahren zum Klonen menschlicher Lebewesen.
Seine Erfindung patentieren zu lassen, ist nicht gerade günstig. Man muss außerdem beachten, dass ein Patent immer nur für einen begrenzten Zeitraum gültig ist.
Die Laufzeit eines Patents beträgt 20 Jahre. Sie beginnt mit dem Anmeldetag. Ein Patent kostet mehrere tausend Euro. Damit der Patentschutz nicht erlischt, muss ab dem dritten Jahr und für jedes weitere Jahr auch noch eine Jahresgebühr entrichtet werden. Falls man ein Patent verletzt, drohen unter anderem Strafzahlungen.
Ja, und die können ganz schnell in die Zehntausende Euro gehen. Es ist erstaunlich, wie viele neue Dinge jeden Tag auf der Welt erfunden werden. Und auch wir Schwaben sind ganz vorne mit dabei, wenn es darum geht, neue Patente anzumelden.
Zurzeit gibt es weltweit ungefähr 30 Millionen Patente. Letztes Jahr wurden in Deutschland ca. 61.000 Patente angemeldet. Bayern und Baden-Württemberg sind absolut führend. Baden-Württemberg wird ja allgemein auch als Land der Tüftler bezeichnet. 2012 waren Robert Bosch und Siemens in Europa mit jeweils über 800 Patenten an der Spitze.
Man glaubt kaum, was für kuriose und schräge Ideen bereits als Patent angemeldet wurden. Unsere Fachfrau kann da aus eigener Erfahrung sprechen.
Also aus meiner Zeit beim Patentanwalt kann ich mich noch an einen sehr lustigen Fall erinnern. Ein Hundebesitzer wollte verhindern, dass die Ohren seines Pudels beim Fressen dreckig werden. Deshalb hat er eine Tierohrschutzvorrichtung angemeldet. Diese Vorrichtung sah ziemlich lustig aus.
Aber was genau muss man jetzt eigentlich tun, um sein eigenes Patent ordnungsgemäß anzumelden? Isabel Silvestri erklärt, wie es geht.
Will man ein Patent anmelden, muss man folgende Schritte beachten. Erstens, den Antrag ausfüllen. Diesen findet man auf der Homepage des Deutschen Patent- und Markenamtes. Hat man den Antrag ausgefüllt, reicht man ihn zusammen mit der Patentschrift beim Deutschen Patent- und Markenamt ein. Will man wiederum ein internationales Patent anmelden, reicht man es beim Europäischen Patent- und Markenamt ein. Nach der Anmeldung muss ein Prüfungsantrag gestellt werden. Wenn alles korrekt ist, wird das Patent erteilt oder eben nicht. Für alle, die mehr wissen wollen, gibt's alle Infos und Formulare auf der Seite des Deutschen Patent- und Markenamts.
Unsere 50. Sendung neigt sich so langsam dem Ende zu. Hier kommt unser letzter Einblick in unsere Redaktion.
Ich bin Kiron. Meine erste Sendung war zum Thema Energie. Ich glaube, das war 2010. Das hat mir unwahrscheinlich viel Spaß gemacht, weil ich so viel selber machen konnte, weil ich endlich mal selbst Beiträge machen konnte. Ich habe Interviews geführt und habe Reportagen gemacht und es war einfach eine Mordsgaudi.
Und wenn auch ihr diese Mordsgaudi hier bei Radio Mikro Europa mal live miterleben wollt oder einfach die große, weite Welt des Radiomachens kennenlernen wollt, dann schaut doch mal bei einer unserer Redaktionssitzungen vorbei oder surft auf unsere Homepage www.mikroeuropa.de oder auf unserer Facebook-Seite vorbei. Die Sendung zum Nachhören gibt's wie gewohnt auf der Homepage der Universitätsbibliothek. Das war sie, unsere 50. Jubiläumssendung. In der Redaktion waren Christine Meesen und Miriam Albrecht, in der Technik saß Olli Lichtwald und die Leitung lag in den bewährten Händen von Ulrich Hägele. Am Mikrofon verabschiedet sich Lukas Schuld. Schönen Sonntag!